Der Mann war immer die Normalität.
Ich glaube, dass uns die Probe an sich so viel Aufschluss geben kann über unsere Gesundheit.
Ich glaube schon, dass wir hier von einem Paradigmenwechsel stehen.
Shorten the time to diagnosis ist so ein bisschen das Motto.
Wusstet ihr, dass Frauen durchschnittlich 7,5 Jahre auf eine Diagnose für Endometriose warten? Das liegt aber nicht nur an der Komplexität der Krankheit, sondern auch daran, dass Besonderheiten des weiblichen Körpers in der Forschung schlicht und einfach zu wenig beachtet werden. Wir alle kennen den Gender Pay Gap, die Pink Tags und Unterschiede in der Behandlung zwischen Männern und Frauen. Diese finden sich tatsächlich aber auch leider immer noch in der Medizin wieder, in sogenannten Gender Data und Gender Health Gaps. Was das genau ist und wie momentan daran gearbeitet wird, diese zu schließen, erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. Herzlich willkommen zu Paradigma – Wissen am Wendepunkt. Wir, Alina, Liana, Celine und Nele, sprechen heute über den Gender Gap in der Medizin. Ein Thema, das Frauen weltweit betrifft und leider immer noch unterschätzt wird. Dabei stellen wir euch ein Startup aus Berlin vor, welches die Diagnostik revolutionieren könnte – The Blood. Das Startup entwickelt eine Methode, um Krankheiten wie Endometriose durch Menstruationsblut frühzeitig zu erkennen. Dafür waren Liana und Alina in Berlin und haben die Gründerinnen getroffen, um mehr über ihre Vision und ihre Technologie zu erfahren. Parallel dazu war Nele in Stuttgart, um mit dem Experten für medizinische Geschichte über den Gender Data Gap zu sprechen. Freut euch auf spannende Interviews und echte Einblicke in ein Thema, das dringend noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Frauen sind in der medizinischen Forschung oft unterrepräsentiert, was ernste Folgen für ihre Gesundheit hat. Wir haben uns gefragt, warum ist das so und was muss sich ändern? Nele, du warst ja in Stuttgart und hast versucht, Antworten darauf zu finden.
Ja, ich habe mit Dr. Pierre Pfitsch gesprochen. Das ist ein Historiker am Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Und der hat sich eben auch auf Geschlechtergeschichte spezialisiert.
Eine kurze Erklärung noch zu den Begriffen Gender Health Gap und Gender Data Gap. Simpel gesagt, der Gender Health Gap bezeichnet die Unterschiede in der Gesundheitsversorgung und den Ergebnissen zwischen Männern und Frauen, zum Beispiel durch ungleiche Diagnosen oder Behandlungen. Der Gender Data Gap hingegen beschreibt das Fehlen oder die Unterrepräsentation von geschlechterspezifischen Daten in Forschung und Statistik. Das führt dann zu, man könnte sagen, Lücken, und diese tragen zu gesundheitlichen Ungleichheiten und schlechteren Ergebnissen für Frauen und anderen Geschlechtern bei.
Dann erstmal eine grundsätzliche Frage: Seit wann gibt es den Gender Gap in der Medizin und warum?
Ja, ich würde eher sagen, dass es den eigentlich schon immer gibt, ja, aber dass er jetzt praktisch thematisiert wird. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also es gibt nicht einen Startpunkt, wo man sagt, okay, seitdem ist das so, ja, sondern das ist eher der Normalfall. Was ja vor allem daran liegt, dass in unserer, also ich rede jetzt vor allem von unseren westeuropäisch geprägten Gesellschaften, lange Zeit der Fokus auf den Mann als das dominierende Geschlecht lag. Ja, also der Mann war praktisch auch, wenn man auf das Körperliche schaut, der Mann war immer die Normalität und die Frau war praktisch die Abweichung davon, beziehungsweise das Besondere. Ja. Und deswegen hat man natürlich lange Zeit alles auch auf den Normkörper, auf den männlichen Körper irgendwie ausgelegt und das eben auch im Bereich der Medizin.
Und meinen Sie, es gibt so eine Art Wendepunkt, wo man gesagt hat, dass der ist jetzt eingetreten, dass man sagt, okay, jetzt fängt man an, sich mehr mit diesem Gender Gap in der Medizin zu beschäftigen, oder hat es irgendwie früher schon mal angefangen und jetzt nicht erst jetzt?
Das ist natürlich ein, wie das immer bei historischen Sachen ist, ein schleichender Prozess, ja. Ich würde sagen, also allein diese Feststellung, dass es ein unterschiedliches Gesundheitsbewusstsein von Männern und Frauen gibt, dass Männer und Frauen unterschiedlich auch auf Medizin und auf Therapeutika etc. reagieren, ist was implizit eigentlich schon im ganzen 20. Jahrhundert irgendwie implizit als Wissen da ist. Ja. Das interessiert bloß lange niemanden. Das ändert sich nach meinem Dafürhalten ab den 60er Jahren ganz allmählich, und zwar im Zuge der ganz allgemeinen Frauenbewegung, die eben erstmal sagt, okay, Belange von Frauen müssen sich ändern, Gleichberechtigung von Mann und Frau, ja, das muss das Ziel sein von einer Gesellschaft. Und in diesem Zuge bildet sich neben dieser allgemeinen Frauenbewegung auch die Frauengesundheitsbewegung heraus. Ja, das ist so eine, man könnte sagen, so eine Nischenbewegung zunächst, die eben kritisiert, dass der meist männliche Arzt eine Deutungsmacht über den weiblichen Körper hat. Und genau das problematisieren diese Frauen und sie proklamieren, dass die Frauen quasi die Deutungsmacht über ihren Körper zurückerobern sollen. Ja? Und in diesem Zuge gibt es dann sowas wie Frauengesundheitstage, es entstehen Frauengesundheitszentren, Selbstuntersuchungen, ja, also auch so in Laienzirkeln werden da durchgeführt. Und das dient halt alles dazu, dass man die gesundheitlichen Belange von Frauen stärker wahrnimmt. Ja. Und genau dieser Diskurs, der eben eher aus der Patientensichtseite kommt, ja, findet dann auch ganz, ganz allmählich so zaghafte Versuche irgendwie in der Medizin bzw. in der Wissenschaft wahrgenommen zu werden. So bildet sich nämlich in diesem Zuge dann, ich würde sagen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, sowas wie eine Frauengesundheitsforschung heraus. Ja. Das heißt, es gibt erste Leute, Gesundheitswissenschaftlerinnen, Medizinsoziologinnen, Ärztinnen, also sind vor allem Frauen, die sich eben für dieses Thema irgendwie interessieren und die das eben auf eine wissenschaftliche Basis stellen wollen und die eben sagen, okay, es gibt unterschiedliche gesundheitliche Bedürfnisse von Männern und Frauen und die von Frauen sind unterrepräsentiert und daran müssen wir was ändern.
Haben dann auch so Vorfälle wie dieser Contergan-Fall damals auch so mit zu dieser Frauenbewegung auch dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen mehr weibliche Probandinnen in den medizinischen Studien vielleicht auch?
Eine kurze Information noch zum Contergan-Skandal. Der Contergan-Skandal der 1960er Jahre entstand durch ein Beruhigungsmittel, das an schwangeren Frauen nicht getestet wurde. Dadurch kam es zu Fehlbildungen bei Neugeborenen. Das Medikament wurde anschließend im Jahr 1961 vom Markt genommen und es kam zu strengeren Arzneimittelgesetzen.
Ja, ich würde eher sagen umgekehrt. Ja, also diese Medikamententests, Arzneimittelstudien, klinischen Studien sind nochmal eine andere Richtung, die man sich da anschauen muss. Ja. Das ist ja schon lange so, dass Medikamente, bevor sie auf den Markt eingeführt werden, getestet werden müssen. Und man hat einfach ganz lange Zeit einfach für diese Tests vor allem Männer genommen. Es war einfacher und es war praktischer, es war einfach unkomplizierter. Ja. Warum war das so? Man muss sich klar werden, erstmal solche Studien auch immer von Männern durchgeführt wurden. Ja. Das heißt, der Mann als Normalfall ist immer noch auch in dieser Zeit noch wirkmächtig gewesen. Ja. Und dazu kommt, und das gilt bis heute für diese Studien, dass die Einbindung von Frauen die Sache komplexer und komplizierter macht. Ja. Weil eben Frauen bedingt durch Wechseljahre, bedingt durch den Zyklus einen ganz anderen schwankenden Hormonhaushalt haben, der eben da auf diese Studien ganz großen Einfluss nimmt. Ja. Das heißt, wenn man Frauen da einbinden will, muss man eigentlich noch Subgruppen bilden und den Hormonstatus irgendwie testen. Und das würde natürlich wieder bedeuten, man braucht viel mehr Probandinnen. Ja? Und wie gesagt, das macht die ganze Sache viel komplizierter. Und deswegen hat man das lange Zeit einfach nicht gemacht, weil man gesagt hat, okay, wir wollen ja die Arzneimittelhersteller waren ja interessiert, ihre Sachen da irgendwie erfolgreich auf den Markt zu bringen. Und dazu kommt noch, und jetzt kommt es zum Contergan-Skandal, dass natürlich Frauen ja auch schwanger werden können, schwanger sein können und natürlich auch an so einem Medikamententest teilnehmen können, ohne zu wissen, dass sie schwanger sind. Ja, auch die Möglichkeit besteht ja. Und bei Contergan, bei dem Skandal, hat man ja gesehen, was dieses Medikament für Auswirkungen eben auf die Kinder irgendwie hatte. Ja. Und dieser Skandal hat dann nochmal dazu geführt, dass alle gesagt haben, okay, wir müssen davon Abstand nehmen, Frauen da irgendwie in solche Studien mit aufzunehmen, weil es ja immer die Gefahr bestehen kann, irgendwie dieses ungeborene Leben zu beschädigen.
Also es war auch ein Stück weit so eine Abschreckung quasi, dass man sagt, nee, dann lieber doch nicht in die Studien aufnehmen, weil wir wissen ja nicht, ob sie potenziell schwanger sind oder nicht.
Genau, ja. Und natürlich, und das kommt ja auch wieder dazu, die andere Seite, dass natürlich auch viele Frauen einfach gesagt haben, sie wollen nicht an solchen Studien teilnehmen. Ja, man muss ja auch immer erstmal Probanden und Probandinnen für solche Studien überhaupt finden.
Und wenn so jetzt vielleicht so das Bewusstsein so ein bisschen stärker gegenüber diesem Gender Gap in der Medizin ist, meinen Sie, dass die Menschen oder die Gesellschaft überhaupt so darüber Bescheid weiß, dass es ein Gender Gap in der Medizin gibt oder dass es mehr so ein Thema ist, was man vielleicht auch gerne ausblendet, weil es natürlich kompliziert ist und man sich dann vielleicht gar nicht so gerne halt damit beschäftigt?
Das ist natürlich immer die Frage, was man jetzt als Gesellschaft definiert. Ja, ich würde sagen, große Teile der Gesellschaft haben auf jeden Fall ein gewisses Verständnis dafür. Ob man jetzt diesen Gender Health Gap bis ins kleinste Detail versteht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber dass zumindest irgendwie Frauen und Männer gesundheitlich irgendwie anders ticken, dass die Versorgung da so ein bisschen anders ist, ich glaube, das ist in der Gesellschaft angekommen. Ja. wichtig ist, wenn wir über diesen Gender Health Gap reden, dass es eben nicht nur diese medizinischen Studien sind. Ja. Es ist eben auch sowas wie, dass Frauen ein anderes Gesundheitsbewusstsein haben als Männer. Ja. Dass beispielsweise Männer, um ein anderes Beispiel zu nennen, Männer nach Krebserkrankungen in der Regel schlechter psychisch betreut werden als Frauen. Also auch solche Sachen spielen dann eine Rolle. Suchtverhalten, ja, ist bei Männern und Frauen unterschiedlich kodiert. Ja. Also es sind nicht nur Medikamente. Ja. Das heißt, das ganze Gesundheitsbewusstsein ist ein anderes.
Ja, es ist ja super interessant, mal zu hören, wie tief dieses Problem tatsächlich verwurzelt ist. Weil ich denke, wir haben uns alle schon mal Gedanken darüber gemacht. Aber ich denke, so konkret wissen eigentlich wenige, wieso der Gender Data Gap so ausgeprägt ist. Um von der Theorie jetzt zur Praxis zu kommen, ist es jetzt aber umso wichtiger, auch dagegen vorzugehen. Bei unserer Recherche sind wir dabei auf ein Startup aus Berlin gestoßen, das sich eben genau damit beschäftigt und dort ansetzt, was lange vernachlässigt oder sogar gemieden wurde. Menstruationsblut. Wie sie das aber jetzt genau machen, lasse ich jetzt aber mal Liane und Alina erzählen, die bei ihnen zu Besuch waren.
The Blood ist ein junges Startup, das sich seit ungefähr 2 Jahren der Forschung von Menstruationsblut widmet. Frauen können hier ein Testkit bestellen und eine Menstruationsblutprobe einschicken. Diese kann dann direkte Einblicke in die Gesundheit der Frau bieten. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit einer der Gründerinnen.
Würdest du dich einmal vorstellen?
Ja, super gerne. Freut mich sehr, hier zu sein. Genau, mein Name ist Miriam Santa. Ich bin Mitgründerin von The Blood. Wir sind ein, ja, ich sage immer noch recht junges Berliner Startup. So jung sind wir jetzt dann auch gar nicht mehr. Uns gibt es jetzt seit 2, 3 Jahren. Und unser Ziel ist es, Menstruationsblut im Labor zu analysieren und Frauen damit Informationen über ihren Gesundheitszustand zu liefern.
Und also das spielt ja, wie ich gerade schon zu dir gesagt habe, in den Kampf mit der Gender Data Gap mit rein. Was ist so eure Vision? Habt ihr irgendwie ein konkretes Ziel euch mal aufgestellt, wie ihr da so reinpasst?
Ja, tatsächlich, ich glaube, als wir angefangen haben mit der Thematik, uns Menstruationsblut näher anzuschauen, hat sich uns erstmal das ganze Bild oder die ganze Tragweite der Gender Data Gap dargelegt. Und so, mir persönlich war das vorher auch nicht so bewusst, dass das Ausmaß so groß ist. Natürlich ist übergeordnet unser Ziel, dazu beizutragen, die Gender Data Gap zu schließen. Wir erheben mit unserer Forschung super, super viele Daten, die sehr relevant für zukünftige Forschungen im Bereich der Frauengesundheit sind. Und ich glaube, damit können wir einen großen Beitrag leisten.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, vor so 2, 3 Jahren habt ihr das gegründet. Und ich glaube, so die Gründe von euch allen, so eure Motivation war wahrscheinlich gleich. Aber also hast du eine persönliche Geschichte?
Ja, habe ich. Ich bin, als ich 15 Jahre alt war, zum ersten Mal mit Eierstocktumoren bzw. Eierstockzysten diagnostiziert worden, die immer wiederkehrend waren. Es waren gutartige Tumore, die aber doch entfernt werden mussten. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile ungefähr 6, 7 OPs hinter mir. Und das hat mich, glaube ich, von Anfang an sehr beschäftigt, weil das ein Thema ist, womit ich mich intensiv auseinandersetzen musste. Ich hatte immer eine super, super starke Menstruationsblutung im Vergleich zu meinen Freundinnen. Dafür hatte ich relativ wenig Schmerzen. Super konträr zu der Story von meiner Mitgründerin, die Endometriose diagnostiziert bekommen hat und tatsächlich unheimlich große Schmerzen hatte und darunter auch sehr, sehr stark gelitten hat, also auch viele, viele Ärzte aufgesucht hat, in einer langen, langen Wartezeit gewesen ist, bis sie letztendlich die Diagnose erhalten hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen unser persönlicher Antreiber, uns mit diesem Thema intensiv zu befassen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich darüber hinaus einfach das große Potenzial, das darin liegt, diese menschliche Probe nutzbar zu machen, wo sie einfach bis heute gar nicht verwendet wird.
Ich glaube, das ist auch super relevant, weil das ganze Thema Endometriose, andere Frauenkrankheiten, sage ich mal, es geht richtig viele Frauen an.
Ja, man spricht ja von fast 10% aller Frauen als Dunkelziffer. Sehr viele sind nicht diagnostiziert.
Ihr nutzt ja Menstruationsblut für die Diagnostik. Warum ausgerechnet Menstruationsblut? Also hat das bestimmte Vorteile bei der Diagnose oder allgemein bei der Analyse von irgendwelchen Krankheiten?
Ja, also es hat verschiedene Gründe. Menstruationsblut ist eine super, super komplexe menschliche Probe. Wir haben angefangen, das war während Corona, uns zu überlegen, warum kann man diese Blutprobe, die wir als Frauen meistens jeden Monat frei zur Verfügung haben, denn nicht einfach nutzen. Wir müssen dafür nicht zum Arzt gehen, man braucht sich keine Nadel in den Arm oder den Finger pieksen lassen und haben diese Probe eigentlich frei zur Verfügung. Und dadurch ist es super naheliegend, die Menstruation zu verwenden, um da auch mal näher hinzuschauen. Also man hat, glaube ich, in den USA vor ein paar Jahren sogar die Menstruation als essentielles Vital Sign, also Gesundheits- und Gesundheitskennzeichen festgelegt, was vorher nicht so war. Genau. Und was Menstruationsblut eben so spannend macht, ist seine Zusammensetzung. Dadurch, dass die Probe eben direkt aus dem Uterus kommt, haben wir super viele Bestandteile des Gewebes, wir haben Bakterien, wir haben da ein ganz, ganz vielfältiges Mikrobiom, aber wir haben eben auch die Blutbestandteile, das Plasma, Serum, also wirklich, wirklich sehr komplex. Tatsächlich, das ist auch die Herausforderung an der Probe. Wir haben im Labor viel getestet und festgestellt, dass häufig die Proben sind super unterschiedlich. Ja, also von Frau zu Frau, von Tag 1 der Menstruation zu Tag 2, zu Tag 3, Tag 4. Manche haben ja auch eine wesentlich längere Periode. Da gibt es unfassbar viele Unterschiede. Und wir müssen natürlich ein standardisiertes Testverfahren gewährleisten.
Wisst ihr schon, wann ihr diese Probe nehmen müsst? Also an Tag 2, 3, wann ist es denn am besten oder wann erzielt man die besten Ergebnisse?
Wir führen gerade verschiedene Studien durch, um genau das eben rauszufinden. Aktuell sagen wir, Tag 2 ist eigentlich der ideale Zeitpunkt. Eigentlich aufgrund dessen, dass Tag 1 meistens, also bei vielen Frauen passiert das über Nacht oder plötzlich. Man hat erstmal so, fängt erstmal an zu bluten, stellt sich so ein bisschen drauf ein. Wir sammeln die Probe ja mit einer Menstruationstasse ein und wollen dann eigentlich, dass wir einen sehr flüssigen Flow haben, um diese Probe dann eben möglichst größerem Umfang einzusammeln und ins Labor zu schicken.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass ihr das Ganze mit einer Menstruationstasse aufsammelt. Gibt es denn irgendwie Alternativen für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so ganz rantrauen, eine Menstruationstasse zu benutzen?
Leider noch nicht.
Leider noch nicht, okay.
Aber ist das ein Thema, Entschuldigung, das euch so bewusst ist? Also das weiß ich nicht, viele Frauen bluten auch sehr, sehr, sehr wenig und irgendwie das ist ja dann wahrscheinlich eine Schwierigkeit. Das ist wahrscheinlich bei euch noch keine Option, aber ich meine, ihr seid ja noch ganz am Anfang. Irgendwann gibt es vielleicht irgendwelche neuen Möglichkeiten.
Aber total,
das wisst ihr bestimmt selber.
Ja, also wir wissen, dass für viele Frauen die Menstruationstasse auch nicht so geeignet sind oder sie ungern verwenden. Gerade wenn man auch eine Spirale trägt, ist das oft nicht unbedingt ideal. Wir sind einfach aufgrund des Testverfahrens gerade so ein bisschen daran gebunden, weil wir damit eine sehr große Probenmenge haben, die im flüssigen Zustand ist. Menstruationsblut gerinnt nicht. Also ganz anderes als jetzt systemisches Blut, was du aus der Vene entnimmst. Aber Menstruationsblut ist eben aufgrund der Komplexität, die ich angesprochen habe, nicht ganz so einfach zu verarbeiten im Labor. Und wir hatten auch zuvor schon andere Tests durchgeführt mit Trockenblut. Das heißt, du trägst so ein bisschen Menstruationsblut auf einem Filterpapier, hast dann eine super geringe Menge zur Verfügung. Das wäre ein Testverfahren, was man mit einem Tampon oder einer Binde durchführen kann. Limitiert dann aber wieder die Laborleistungen. Und da versuchen wir eben gerade sehr viel herauszufinden. Wir werden definitiv nicht für immer bei der Tasse bleiben. Ich glaube, da kommen auch noch ganz viele andere Entwicklungen. Jetzt gibt es ja auch schon eine Disc, was viele ausprobieren. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun.
Kannst du vielleicht so mal den typischen Ablauf erläutern, wenn man jetzt so ein Kit bekommt? Wie läuft das ab?
Also die meisten Frauen kommen zu uns mit sehr unterschiedlichen Anliegen. Wir haben viele Frauen, die kommen mit Schmerzen, zyklusrelevanten Hormonschwankungen, Kinderwunsch, aber auch mit der Thematik Menopause. Und unser Ziel ist es, dass wir eine relativ breite Bandbreite abdecken können. Die Nutzerinnen können sich dann online über unseren Online-Shop das Produkt bestellen, bekommen dann unser Testkit zugeschickt und sammeln ihre Probe mit der Menstruationstasse auf. Das Ganze wird dann in ein Probenaufnahmeröhrchen umgefüllt. Entweder nutzt die Nutzerin ihre eigene Tasse oder bekommt eine von uns gestellt. Und das Ganze geht dann ins Labor. Und wir analysieren dann dementsprechend, was die Anliegen oder die Problembereiche der Nutzerin sind, die bestimmten Biomarker. Und Biomarker sind sowas wie Vitamin A, Vitamin B, Zink, FSH, LH, aber auch eben viele andere. Dementsprechend werden dann innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden bekommt die Nutzerin dann einen Report von uns. Und diesem Report wird nicht nur erklärt, was die Analyse ergeben hat, der einzelnen Biomarker, sondern wir setzen das auch in Kontext. Was hat die Mehrheit unserer Community für Ergebnisse? Wir wollen den Frauen so ein bisschen mehr Informationen drumherum geben, weil die meisten können ja super wenig damit anfangen. Ist das, was ich habe, jetzt normal? Häufig wird einem ja gesagt, ja, du hast Schmerzen, das ist normal, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und den meisten hilft es dann doch, da eine Einschätzung zu bekommen. Außerdem geben wir dann aufgrund des größeren Fragebogens, den wir machen, den Frauen auch nochmal Infos zu anderen Symptomen, sei es jetzt mentale oder körperliche Probleme, die es gibt, Schmerzen. Ganz häufig sehen wir im Zusammenhang mit der Verdauung. Genau, und das Ganze soll dann so abgerundet der Bericht sein. Am Ende können wir unsere Nutzerinnen dann auch noch zu gewissen Frauenärztinnen oder anderen Expertinnen weiterleiten. Wir haben gerade einen Telemedizin-Ansatz getestet. Wir haben da diverse Gynäkologinnen, die das mit uns ausprobiert haben. Und da müssen wir mal schauen in Zukunft, wie man das managen kann, weil ganz häufig findet man ja gar oder bekommt man gar keinen Termin bei den jeweiligen Expertinnen oder ist unzufrieden, weil einem da nicht geholfen wird.
Also im Endeffekt habt ihr schon daran gedacht, dass quasi nach den Ergebnissen es auch wirklich zu einer Diagnose kommt bei einem Frauenarzt. Also die Ergebnisse, die bei dem Test rauskommen, können ja dann weiter verarbeitet werden, dann beim Arzt sozusagen.
Genau, also shorten the time to diagnosis ist so ein bisschen das Motto, möglichst diese Zeit zu verkürzen, sich diese ganzen verschiedenen Arztbesuche sparen und ja dann schnell geholfen bekommen.
Mhm. Ich finde es immer einen richtig spannenden Ansatz.
Total.
Man kann es natürlich selber machen. Es ist auch irgendwie, finde ich, ein bisschen vergleichbar mit diesen Gentests, wo man so seine Vorfahren und so, also vom Prinzip so ein bisschen. Du wolltest gerade noch was sagen.
Genau, und zwar würde mich interessieren, welche Krankheiten oder Ungleichgewichte ihr so am häufigsten schon diagnostizieren konntet.
Bis jetzt haben wir noch gar nichts diagnostiziert, weil wir noch nicht zugelassen sind. Wir sind am Ende ein Medizinprodukt. Das braucht einen relativ komplexen Zulassungsprozess hier in Deutschland. Wir führen dafür aktuell die klinischen Studien durch. Es ist ja leider tatsächlich so, dass die Probe wirklich kaum erforscht ist. Das heißt, wir müssen alle Daten selbst erbringen. Gerade in Hinsicht auf Endometriose ist noch so viel Spielraum, was alles erforscht werden muss. Es gibt aktuell auch noch keine Blutdiagnostik für Endometriose. Das heißt, wir können die Werte auch nicht mit einem Bluttest vergleichen, sondern wir müssen wirklich einen komplett neuen Test entwickeln. Und die Diagnostik direkt, das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis wir damit am Markt sind. Ziel ist es erstmal, den Frauen den Menstruationsbluttest anzubieten, um diverse reguläre Biomarker, also ein reguläres Blutbild zu machen und dafür die Probe schon mal zu nutzen. Und im Hintergrund forschen wir weiter eben an anderen chronischen Erkrankungen. Endometriose ist nur ein Beispiel davon. Gerade aber auch Gebärmutterhalskrebs, HPV ist super convenient eigentlich damit zu testen.
Und darauf liegt dann der Fokus.
Mhm. Das heißt, als Startup habt ihr euch richtig vor so eine richtig große Herausforderung gestellt.
Ja, genau.
Ein großes neues Fass aufgemacht. Aber ich finde, das ist wichtig. Und ich glaube, ihr seid auf einem richtigen Weg. Aber jedes Startup, vor allem wenn man eben so einen neuen Weg einschlägt, stellt man sich generell für neue Herausforderungen. Vielleicht gibt es irgendwelche Vorbehalte von anderen Personen. Ihr habt ja sicherlich auch mit Investoren und irgendwie Förderern oder zu tun. Oder ihr seid ja auch bei vielen anderen Projekten im Ausland, bei irgendwelchen Shows. Hast du da mitbekommen, dass ihr irgendwelche Vorbehalte erfahrt?
Ich würde sagen, es ist leider immer noch so, dass das ganze Thema nicht überall auf offene Ohren stößt. Es gibt aktuell oder in den letzten 2 Jahren, denke ich, ein wesentlich größeres Interesse daran, einfach weil das Thema Gender Data Gap, aber auch allgemein die weibliche Gesundheit oder gerade der Mangel der Forschung in der weiblichen Gesundheit sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Da hat sich sicherlich viel getan. Es ist tatsächlich, wenn man auf die Statistiken schaut, immer noch so, dass nicht nur jetzt frauengeführte Unternehmen weniger Funding bekommen, sondern aber auch diese Thematiken häufig bei Männern weniger auf, naja, positives Feedback stoßen. Meine persönliche Erfahrung ist natürlich ein bisschen, ich würde sagen, einseitig. Ich habe bis jetzt kein anderes Unternehmen gegründet, kann das kaum vergleichen, ob das Fundraising da beispielsweise anders ist. Was ich schon sehe, ist, dass es einfach super viel Aufklärungsarbeit ist. Also du sprichst mit 1000 Leuten, du musst denen erklären von wirklich, was ist eigentlich eine Menstruation, wie lange geht das, was ist ein Cup? Also wir haben schon Fragen gestellt bekommen, da wundert man sich wirklich, ob das 2024 oder 2025 noch sein kann. Dem muss man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen entgegenstellen. Da ändert sich super viel, aber es ist auch einfach viel, viel Arbeit und ja, muss die Gesellschaft da langsam nah ranführen, da unoffen für Änderungen sein.
Ich glaube, es ist tatsächlich noch so, dass viele Menstruation hören und sind gleich so, oh Gott, Hilfe.
Mhm.
Aber also ich meine, so lange seid ihr jetzt quasi noch nicht auf dem Markt. Habt ihr aber eine Entwicklung wahrgenommen oder hast du eine positive Aussicht, irgendwie eine Vorstellung, wie es in Zukunft sein könnte?
Ich würde tatsächlich sagen, rein aus Investorensicht oder Fundraising-Perspektive, was Funding für das Unternehmen angeht, gab es im letzten Jahr mal mehr Aufmerksamkeit und einen größeren Peak hinsichtlich dieses ganzen Femtech-Konsortiums. Also Femtech, alle wollten in Femtech investieren. Es gab plötzlich eine politische Agenda. Man hat gesehen, dass da super viel auch in der Öffentlichkeit passiert. Aktuell fühle ich, dass das wieder ein bisschen weggeht davon. Die Themen AI, Klima immer noch wichtig, Energie sind so ein bisschen andere Fokusthemen. Ich glaube, dass Femtech dennoch bleiben wird als wichtiges Thema, einfach weil da mittlerweile auch so viele spannende Companies auf den Markt kommen, die so viel Innovation bringen, dass man kommt gar nicht mehr drum rum, das nicht wahrzunehmen.
Wir haben schon gesehen, ihr habt ganz viele Kooperationen, auch wahrscheinlich mit anderen Femtech-Startups, kleinen Firmen. Da seid ihr schon irgendwie so eine Gruppe, die irgendwie zusammenarbeitet, oder?
Ja, wir haben viel ausprobiert und ich würde sagen, gerade in Berlin oder in Deutschland, die Startup-Community im Bereich ja, Femtech oder Female Founder ist sehr offen und mega unterstützend. Wir haben ja auch diverse Programme gemacht in der Vergangenheit, Accelerator-Programme. Isabel war beim Grace Accelerator, der nur für Female Entrepreneurship ist. Da haben wir immer noch sehr, sehr enge Kontakte hin, auch zu den anderen Unternehmen und Gründerinnen. Ich sehe da wenig Konflikte und eher ein offenes Angehen dazu, dass wir eigentlich alle am gleichen Strang ziehen und jeder dazu beiträgt, diese Gender Data Gap zu schließen. Und alles, was da passiert, ist super wichtig.
Du meintest, viele kommen ja mit Kinderwunsch oder auch aufgrund der Menopause zu euch. Und gab es denn da irgendwie positive Resonanz? Also hattest du vielleicht schon so Fälle, wo den Frauen dann wirklich geholfen wurde dadurch, also mit eurer Methode?
Schwierig zu sagen, weil wir ja immer noch in der Forschung stecken und sehr viel
von den Daten, die wir erheben, gar nicht so weit zu den Nutzerinnen durchdringen. Also wenn wir klinische Studien durchführen, ist das immer anonymisiert. Die Probandinnen, die bei den Studien mitmachen, geben uns ihre Proben. Wir sind aber rechtlich nicht erlaubt, denen diese Daten mitzuteilen, weil die klinischen noch nicht validiert sind. Das heißt, wir müssen uns da sehr zurückhalten. Was wir in der Vergangenheit aber schon festgestellt haben, ist, dass einfach dadurch, dass sich viele mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, es ja auch super viel um Wissensvermittlung geht, Aufklärung, dass wir verschiedene Nutzerinnen oder Frauen, die zu uns kamen, zu verschiedenen Expertinnen weitergeleitet haben, das hat sicherlich auch geholfen. Wir haben ja zum Teil wirklich unfassbare Geschichten gehört und uns dann damit auch beschäftigt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das messen kann, wie stark wir da jetzt schon Einfluss genommen haben.
Weil ihr steckt jetzt, wie gesagt, noch immer in der Forschung drin. Wie lange glaubst du, wird das noch dauern, bis ihr dann auch wirklich die Ergebnisse quasi veröffentlichen könnt oder bis diese Forschungszeit vorbei ist?
Wir haben kürzlich ein wissenschaftliches Paper im Journal of Clinical Medicine veröffentlicht. Damit waren wir die ersten weltweit, die Menstruationsblutanalyse für verschiedene Vitamine belegt haben. Es war ein super großer Meilenstein für uns. War eine klinische Studie, die wir aus dem Jahr 2023 durchgeführt haben. Also nur mal so zu dem, wie lange das dauert, bis das letztendlich veröffentlicht ist. Aber wir versuchen jetzt, unsere Forschung eigentlich im laufenden Band zu veröffentlichen und planen tatsächlich auch 2025, Ende des Jahres, ein Produkt auf den Markt zu bringen.
Sehr interessant. Ja, aber das ist natürlich schon, wenn man so auch Deutschland anschaut, auch mit der Bürokratie, ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, da überhaupt durchzukommen als vielleicht in anderen Ländern. Und dann ist es noch so ein medizinisches Produkt, das ist dann, glaube ich, doppelt und dreifach so schwer.
Total. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Uns war es ja immer ein großes Anliegen, das auch hier zu machen. Von Anfang an haben wir viel Feedback bekommen, warum geht denn nicht in die USA? Wir wollten immer das Unternehmen hier gründen, auch wenn es eine größere Herausforderung ist, weil wir gerade in Deutschland da sehr, sehr hoch reguliert sind. Ich glaube, es hat auch sehr viele Vorteile. Sobald du das eben einmal hier validiert hast, lässt es sich auch einfacher in anderen Ländern dann replizieren.
Definitiv.
Und hast du ja jetzt schon einen guten Teaser gegeben, was man so von euch in Zukunft erwarten kann. Das wären jetzt auch so unsere letzten Fragen gewesen. Was so eure Vision ist, wo seht ihr euch vielleicht so in 10 Jahren? Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ausführen. Vielleicht sind irgendwelche Kooperationen geplant oder von dem Produkt, was auf den Markt kommt, hast du ja auch schon erzählt.
Vielleicht auch Kooperationen mit Kliniken oder du hast ja bereits andere Gynäkologinnen angesprochen. Ist da vielleicht noch irgendwas in Planung?
Ja, da gibt's super viel. Also kurzfristige Ziele würde ich sagen, das Produkt auf den Markt zu bringen, weiter auszubauen, möglichst viele Marker anbieten zu können, dass die Frauen wirklich eine große Bandbreite haben, dass sie testen können, dann unterschiedliche Testmethoden anbieten, die Firma einfach auszubauen im Hinblick auf eine Wissensbasis für das Thema Menstruationsblut zu sein, gerne da auch mit anderen Unternehmen zu kooperieren, was Produkte angeht, sei es jetzt eben Periodenprodukte, Periodenunterwäsche, also was man sich auch vorstellen kann. Wir selbst haben ja dann auch mal im zwischenzeitlichen PMS-Proteinshake entwickelt, also Supplements. Und ich glaube, in dem Bereich ist super viel möglich hinsichtlich Produkt. Mein persönlicher Traum ist es, irgendwann ein ganz großes eigenes Labor zu haben, in dem wir einfach unfassbar viel forschen und diese Probe wirklich bis ins kleinste Detail erforschen können. Also wir sprechen da dann von unerkannten Stoffwechselerkrankungen, seltenen Stoffwechselerkrankungen, Stammzellen, die ganze Genthematik, also da ist unfassbar viel möglich. Ich glaube, dass uns die Probe an sich so viel Aufschluss geben kann über unsere Gesundheit, dass wir das nur nutzbar machen müssen. Und Ich denke, was andere Partnerschaften und Kooperationen angeht, wir arbeiten jetzt auch schon mit Kliniken zusammen, gerade mit der Charité hinsichtlich Endometrioseforschung. Wir haben mit der Universität in Rostock eine Studie durchgeführt. Wir sind da total offen für alle möglichen Forschungszweige. Es muss natürlich auf irgendeine Art und Weise finanziert werden. Das ist nicht immer dann das Einfachste. Aber was ich mir auch vorstellen kann, dass wir irgendwann auch ein bisschen mehr sozialere Projekte durchführen. Der große Vorteil von Menstruationsblut ist ja, dass es nicht invasiv ist. Das heißt, gerade in Ländern, wo wir nicht diese medizinische Infrastruktur haben, wie wir sie hier haben, ist es vielleicht ganz spannend, einen Schnelltest zu entwickeln für verschiedene Erkrankungen. Und ja, ich denke, da kann man ein sehr großes Bild malen, wo es irgendwann hingeht.
Ja, super. Also war echt ein perfekter Abschluss.
Ja.
Ja, es klingt ja richtig cool und ich glaube, das könnte auch vielen Frauen helfen und so auch die Hemmungen vor diesem Tabuthema Menstruationsblut wegnehmen. Also ich glaube, ich werde es auf jeden Fall machen, aber was sagt ihr denn dazu?
Also ich würde so einen Test richtig gern mal ausprobieren, aber ich muss sagen, dass ich mich an die Menstruationstasse noch nicht so ganz rantraue.
Ja, tatsächlich geht es mir genauso, aber wenn die Gründerinnen jetzt mehr an diesem Schmiertest rumforschen, dann würde ich es definitiv mal ausprobieren.
Dann wäre es auf jeden Fall auch eine Option für mich.
Und Nele, wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich muss sagen, mir geht's ähnlich. Ich habe vor der Menstruationstasse schon Respekt irgendwie, aber ich glaube, für die Ergebnisse, die man dann von dem Test bekommen würde, würde ich da, glaube ich, auch mal über den Schatten springen.
Na, da sind wir uns ja alle einig. Dieser neue Ansatz ist vor allem wichtig, da die Medizin für die weitere Forschung Daten braucht, die dieses Startup durch ihre Analysen sammeln. Trotzdem muss man auch im Hinterkopf behalten, dass das Startup ein wirtschaftliches Unternehmen ist und somit den Zweck verfolgt, Geld zu verdienen. Nichtsdestotrotz ist es eine wirklich gute Sache, da sie auch mit einem ganz anderen Blickwinkel auf die Problematik zugehen, als die bisherige Medizin und staatlich geförderte Universitäten das tun. Das wird möglich, da der Gesundheitsmarkt momentan im Wandel ist und sich für solche Projekte öffnet. Außerdem interessieren sich die Patienten und Patientinnen immer mehr für ihre eigene Gesundheit und sind deshalb auch eher bereit, selbst in solche Projekte zu investieren. Wir haben unseren Experten, Herr Pfitsch, aber auch nochmal nach einem kleinen Ausblick gefragt. Hören wir doch mal rein.
Als Historiker ist es immer schwer, in die Zukunft zu schauen, aber ich glaube schon, dass wir hier vor einem Paradigmenwechsel stehen. Und der Grund dafür ist nicht nur darin zu sehen, dass halt immer mehr irgendwie solche Firmen gibt, dass sich mehr Leute dafür interessieren, sondern ganz konkret die ärztliche Approbationsordnung, die gerade überarbeitet wird und man munkelt vermutlich 2027 irgendwie durchgesetzt werden soll. Ja, in diesen ganzen Texten in der Approbationsordnung steht drin, dass Gendermedizin ein Fach an den medizinischen Fakultäten in der Ausbildung von Ärzten werden muss. Ja? Und das ist für diese ganze medizinische Forschung, glaube ich, ein Gamechanger. Ja, wenn einfach klar ist, okay, die Ärzte, das gehört zur Pflichtausbildung der Ärzte, ja, das ist da verankert, genauso wie Chirurgie oder sonstige irgendwie klassische medizinische Disziplinen. Ja. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was langfristig irgendwie wirkt. Und man kann das auch jetzt schon erkennen, allein im Zuge dieser Vorbereitung, dieser Approbationsordnung, ja, entstehen an den Universitäten immer mehr solche Institute, Cluster, Forschungszentren, ja, die Gendermedizin irgendwie sich auf die Agenda schreiben, um das später irgendwann auch da zu implementieren. Das heißt, ich glaube, in dieser Zeit entstehen gerade ganz viele wichtige Strukturen, auf die wir in 10, 20, 30 Jahren irgendwie zurückgreifen können.
Also das sind dann auch so institutionelle Maßnahmen quasi, die notwendig sind, um diesen Gender Gap dann zu schließen. Und ist es möglich, den, also aus Ihrer Perspektive jetzt vielleicht oder von Ihrer Erfahrung her, was Sie wissen, möglich, den dann irgendwann wirklich ganz zu schließen, dass man sagt, okay, man ist jetzt auf gleicher Höhe wie bei den Forschungen von den Männern, wie bei den Frauen? Oder wird es da immer vielleicht irgendwelche Unterschiede noch geben, weil es einfach zu weit zurückliegt?
Also ich glaube schon, dass man von der Forschungsseite her auf jeden Fall so weit kommen kann. Ja, ich glaube, wie gesagt, wie ich es gerade gesagt habe, die institutionellen Rahmenbedingungen werden dafür geschlossen. Ne? Die Frage ist ja aber eigentlich, wenn man noch weitergeht, und das ist ja eigentlich das, was man auch will, man will eine optimale Versorgung irgendwie anbieten von Männern und Frauen, ja, die auf die zugeschnitten ist. Ja. Und da ist natürlich erstmal der Punkt, nur nach dem Geschlecht zu gucken, ist ein erster Punkt. Ja. Aber eigentlich muss man dann ja nochmal weiterschauen. Ja. Alter, soziale Schicht, Wohnort, ja, also personalisierte Medizin bedeutet ja eigentlich noch viel, viel mehr als in Anführungszeichen nur Geschlecht. Und weiter kommt ja dazu, und das ist eine weitere Herausforderung, ja, gerade wenn wir von Gender reden, von Geschlecht, wenn wir unsere aktuellen Diskussionen irgendwie anschauen, weil die Medizin redet noch relativ klar davon. Wir reden jetzt immer von Männern und Frauen. Ja, aber im gesellschaftlichen Diskurs sind wir ja soweit irgendwie auch über Transidentitäten, queere Persönlichkeiten zu sprechen. Ja, und auch das ist ja etwas, worauf eine Gendermedizin vielleicht irgendwie reagieren kann oder reagieren sollte. Aber ich glaube, das liegt noch weit, weit in der Zukunft.
Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Pfütsch, fürs Gespräch.
Wir hoffen auch, dass sich diese Diskrepanzen in den nächsten Jahren signifikant schließen werden und Frauen bald dieselben Chancen auf eine frühzeitige Diagnose bekommen. Und das war's auch schon. Das war Paradigma Wissen am Wendepunkt. Heute haben wir über den Gender Gap in der Medizin gesprochen und darüber, wie The Blood einen Beitrag leisten möchte, diese Lücke zu schließen. Danke an unsere InterviewpartnerInnen für die spannenden Einblicke. Was denkt ihr? Warum wurde Menstruationsblut so lange tabuisiert? Und habt ihr Ideen, wie man den Gender Gap weiter schließen könnte? Wenn ihr noch mehr über Paradigmenwechsel in der Wissenschaft erfahren wollt, könnt ihr euch gerne auch noch die anderen Projekte von Paradigma auf Publish anschauen oder anhören. Wir sagen jetzt aber erstmal Tschüss und hoffen, ihr hattet Spaß beim Anhören.